juckt mich doch nicht, wie du mich beleidigst, hä? Weißt du, was ich meine? Warum soll ich dir dafür eine Zimmer? Das bringt doch gar nichts. Dann fällst du wahrscheinlich noch scheiße, landest mit dem Kopf auf dem Asphalt und ich bin dann im Arsch. So. Wenn wir über die Straße gehen, Gassi gehen und eine Familie kommt, die schwört dir, die wechseln die Straßenseite und ich bin dann so eklig, ich wechsel mit. Du, wir tanzen kein Ballett, ne? Wir spielen kein Fußball, wir hauen uns halt nur mal ins Gesicht. Die Harley zum Beispiel, die ich fahre, ja, Papa gekauft, Alter. Warum soll ich jetzt erzählen, dass ich die gekauft hätte und hier rich bin? Ich bin mit Klarna so. Wenn du mich als Mensch siehst, dann scheißt du drauf, wie ich aussehe. Weil am Ende des Tages, die Leute wollen Action. Die haben keinen Bock mehr auf so einen 12-Runden Klitschko-Kampf. Die wollen halt Knockouts, Blut. Und das ist halt das, was die Leute zieht am Ende des Tages, weißt du? Du kannst mich alles fragen, was du willst. Ich erzähle dir alles offen und ehrlich. Das ist so dieser 8-Mile-Effekt, weißt du, am Ende des Tages. Wie wollt ihr mich judgen, wenn ich selber alles erzählt habe, Alter? So, ne? Ich habe in einem anderen Podcast erzählt, dass ich mir schon mal in die Hose geschissen habe, als ich mit dem Hund war. Ja, part of the game, Alter.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kennt Jeder und auf meinen heutigen Gast freue ich mich sehr, denn er betreibt wohl einer der, ich würde sagen, gefährlichsten Kampfsportarten, die es gibt und daher ist er wahrscheinlich auch einer der gefährlichsten Typen, die es wahrscheinlich hier in unserem Land gibt. Herzlich willkommen, Dustin Rabjäger bzw. Teddy.
Genau. Dankeschön. Schön hier zu sein.
Ja, ich freue mich sehr. Ich habe mir schon natürlich ein paar Sachen von dir angeguckt. Schon crazy, was du machst.
Ja, kann man so ja. sagen. Kann man so sagen. Ja.
Die Leute, die dich noch nicht kennen, du machst Bärnackel,
heißt das. Genau, ne? Eigentlich mache ich hauptberuflich, bin ich Pflegefachkraft, also ich bin Intensivpfleger im 1:1 außerklinischen Beatmungsbereich. Und dann mache ich nebenbei so ein bisschen Bärnackelboxen. Das ist quasi klassisches Boxen, nur halt ohne Handschuhe. Also ganz normale klassische Boxregeln, wie wir sie alle kennen wahrscheinlich. Halt nur ohne Handschuhe. Das heißt, unsere Hand wird nur bis hier bandagiert, dass zumindest die Mittelhand und das Handgelenk ein bisschen unterstützt ist. Und dann gibt's mit blanker Faust ins Gesicht.
Wie kommt man dazu? Wie sagt man, ich hab Bock?
Das ist so die typischste Frage, ja? Die ich kriege. Und ich habe bis heute keine vernünftige, plausible Antwort darauf, ne? Das Ding ist, ich habe halt nicht mal so einen richtigen Kampfsport-Hintergrund. Ne? Ich habe jetzt meinen ersten Kampf habe ich gemacht ich habe gerade noch geguckt, weil ich manchmal mit den Zeit, ich sage in einem Interview, 5 Jahre mache ich Boxen, 4 Jahre. Also es sind jetzt tatsächlich 4,5 Jahre knapp. Ich habe meinen ersten Kampf gehabt, Juni 22. Davor hatte ich 2 Monate Handschuhe an. Also davor nie mit Kampfsport in Berührung gewesen. Ich habe mich auf der Straße, glaube ich, einmal geprügelt oder so. Also auch nie wirklich akut jetzt der Hauer gewesen. An der Tür natürlich, ich habe Nebenjob noch so ein bisschen Tür gemacht jetzt seit 8 oder 9 Jahren. Da natürlich in äußersten Notfällen mal. Aber so prinzipiell Kampfsport an sich nichts mit zu tun gehabt. Und ich bin so ein Typ, ich verliebe mich sehr schnell in Sachen. Und habe mich halt in diesen Kampfsport verliebt. Und habe dann nach 2 Monaten gesagt, ey, ich muss kämpfen, Alter. Und dann habe ich den ersten Kampf gemacht mit MMA-Handschuhen, also diese dünnen Handschuhe, ne, auch klassische Boxregeln und habe dann 2 MMA-Handschuhkämpfe gemacht und dann bin ich direkt ins Bärnackel gegangen. Der Veranstalter hat mich gefragt, ey Teddy, hast du nicht Bock auf Bärnackel? Und ich dachte mir, ja, schlimmer geht immer, lass mal machen, Alter. Und so ist es halt gekommen. Ne?
Du hast nach 2 Monaten Training, hast du gesagt, ich will
maximal
kämpfen.
Ja, maximal. Ich bin einfach ins kalte Wasser gesprungen. Ne? Ich bin immer so der Meinung, learning by doing. So lernst du am schnellsten. Weißt du, was ich meine? Und es hat gut geklappt, ja. Ich stand 6-0, Teil, also 2 MMA-Handschuhkämpfe habe ich gewonnen, 2-0, dann ersten Bärnackelkampf gemacht, 3-0. Dann bin ich nach Polen geflogen, nach Gromda, habe da ein Turnier gewonnen, also 3 Kämpfe in einer Nacht hintereinander. Dann stand ich 6-0 und dann dachte ich so, ja, das ist, ich bin dafür gemacht. Und ich glaube auch tatsächlich, dass ich irgendwo dafür gemacht bin. Ich bin nicht so dieser klassische, ich bin nie in der Amateurschule durchgegangen, was Boxen angeht. Es ist so ein bisschen Überlebensinstinkt und ich habe gute Nehmerqualitäten, also ich habe einen guten Betonkopf und ich habe halt Herz und das ist immer das Wichtigste. Deswegen ist mir immer wichtig, den Leuten irgendwie mit auf den Weg zu geben, wenn ihr irgendwie eine Leidenschaft für das habt oder Herz in etwas steckt, dann könnt ihr alles schaffen. So. Und das ist immer wichtig zu sagen, finde ich.
Ich habe mir ja so ein paar Sachen von dir angehört, bevor du hier hingekommen bist. Und was mich gewundert hat, weil das ist so das Erste, an was ich denke, wenn ich mich jetzt mit 1 gegen 1 ohne Handschuhe mit jemandem prügeln müsste, ich habe schon ein bisschen Angst, dass ich irgendwie einen reinkriege. Und wo du gesagt hast, ich habe gar keine Angst.
Nee, Angst vor den Schlägen habe ich tatsächlich nicht. Also klar, vor den ersten Kämpfen und so hat man sich natürlich die wildesten Szenarien ausgedacht. Ich will jetzt nicht hier einschlafen und Knockout gehen und wie reden die Leute dann und so. Das sind ja alles so Einflüsse, die man immer im Hinterkopf hat. Aber am Ende des Tages ist das aufgrund des Adrenalins gar nicht so schlimm, wie man sich das vorstellt. Ne? Adrenalin macht mit dem Körper was, das ist unglaublich. Ne? Ich gebe immer gerne so ein Beispiel wie, wenn dein Kind jetzt unterm Auto liegt, bei Gott, du hast die Kraft, dieses Auto anzuheben. Weißt du, was ich meine? Der Körper macht mit Adrenalin so krasse Sachen, durch Adrenalin so krasse Sachen. Und ja, deswegen, die Schläge merkst du akut gar nicht. Klar, Angst hat man immer irgendwo so ein bisschen, ne? Aber ich würde den Sport, ja, oder wir alle Kampfsportler würden das nicht machen, wenn wir jetzt Angst davor hätten, auf die Fresse zu kriegen. Das ist nun mal geben und nehmen am Ende des Tages, ne?
Ist das nicht auch eine Überwindung? Weil ich hätte tatsächlich ganz weicheimäßig noch nie eine Schlägerei.
Ja, ich hab's noch nie gut, gut, nein, was heißt weicheimäßig? Ist clever. Gut, wofür Schlägerei?
Aber ich finde auch, jemanden ins Gesicht zu schlagen, ist doch auch Überwindung, oder nicht?
Ja, prinzipiell schon. Das versucht man dann natürlich in den Wettkampf-Sparring-Sessions, also in der Vorbereitung im Sparring generell, abzulegen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Kollegen habe, die das erste Mal boxen oder so, die haben auch Hemmungen. Ja, weißt du, was ich meine? Ich nehme dann immer die Hände runter und sage, hau mal hier drauf. Ich mache dann so und dann hauen die mir hier auf die Stirn, da passiert nichts. Ne? So, aber damit die diese Hemmung verlieren. Das ist aber für Leute, die damit erstmal nichts zu tun haben, wirklich eine Überwindung erstmal. Ne? Aber am Ende des Tages ist das halt der Sport und das gehört dazu. Wir tanzen kein Ballett, ne? Wir spielen kein Fußball, wir hauen uns halt nun mal ins Gesicht.
Was hat die Family dazu gesagt?
Ja, meine Frau ist natürlich nicht so begeistert davon, aber am Ende des Tages, die merkt halt, dass ich das liebe und dann steht die hinter mir. Ne? Die ist bei jedem Kämpfen, wenn ich in Deutschland kämpfe, ist sie dabei. Meine Jungs nehmen die dann immer gut zur Seite und sagen, ey, dem passiert schon nichts, mach dir keine Sorgen und hast du nicht gesehen. Und bei meinem letzten Kampf kam sie sogar zu mir, hier gegen Goscha bei The Ultimate Hype, sagte sie, hör, warum sieht dein Gesicht denn noch so gut aus? Den kenne ich ja gar nicht, weißt du? Also das ist natürlich auch, ist natürlich nicht geil zu sehen, wenn dein Lebensgefährte oder dein Partner ins Gesicht bekommt, ne? Was auch schon passiert ist. Wie gesagt, ich habe auch schon den einen oder anderen Kampf verloren und sah auch schon sehr, sehr demoliert aus, aber ey, part of the game, das gehört dazu. Am Ende des Tages lege ich dann die Gage auf den Tisch, kaufe einen neuen Staubsauger.
Dann ist alles wieder geregelt.
Ja, genau.
Aber wo ist der Reiz am Bärnackel? Also du hast ja mit Handschuhen gekämpft.
Ich habe nie mit Handschuhen gekämpft.
Mit den MMA-Handschuhen.
Achso, mit MMA-Handschuhen, genau. Ja. Also normale klassische Boxhandschuhe habe ich noch nie angehabt.
Du hast zweimal MMA gemacht und dann Bärnackel, wie du sagst. Ne? Und dann, wo ist aber der Reiz zu sagen, ey, ich lege die jetzt ab und wir machen das so. Warum hast du
gesagt, der Reiz ist natürlich, also wenn wir jetzt in dieses Geschäftliche reingehen, ist es natürlich, guck mal, am Ende des Tages machen wir das alle für eine gewisse Art von Aufmerksamkeit. Im Leben geht es ja immer um Bestätigung. Du willst Bestätigung von deinem Chef haben, ey, du hast einen guten Job gemacht, du willst Bestätigung von deiner Frau haben, du siehst gut aus, du warst gut im Bett oder was auch immer, Gott weiß. Es geht immer um Bestätigung und Bärnackel war halt so dieser Zug, auf den jetzt alle aufspringen wollen, dieser Hype, der kommt gerade erst. Das ist wie damals MMA, super verrufen, heute füllen die Stadien. Weißt du, was ich meine? Und ich dachte mir so, guck mal, der Unterschied jetzt zwischen dünnen Handschuhen, 4 Unzen und Bärnackel ist jetzt nicht so krass. Also lass mal machen, Alter. Warum nicht? Lass uns mal einen neuen Hype generieren und auch mal ein bisschen was für Kampfsport tun, dass das einfach mal auf die Karte gesetzt wird und die Leute dieses Schubladendenken auslassen. Ne, ist ja normal, dieses Schubladendenken. Das haben wir auch. Wenn die Leute mich auf der Straße sehen, wechseln die Straßenseite. Weißt du, was ich meine? Weil die Angst haben, mit mir ins Gespräch zu kommen oder so. Und ich will halt einfach die Schublade aufmachen, die Leute mal reingucken lassen oder mich selber mal aus der Schublade rausholen oder dieses ganze Kampfsportding aus der Schublade rausholen und den Leuten zeigen, dass auch Kampfsportler teilweise, nicht alle, aber teilweise was schon hinterm Köpfchen haben und ja, nicht ganz so dumm sind, wie es immer scheint.
Ne? Ist das denn lukrativ? Also würdest du nicht, weil wahrscheinlich ist es ja genau wie du sagst, es könnte natürlich irgendwann diesen Hype geben oder kommt immer mehr und ein paar Jahre sind das wahrscheinlich Sponsoren, vielleicht sogar TV-Verträge und so, dann wird es größer. Aber momentan ist doch wahrscheinlich schwer, das zu vermarkten.
Ja, momentan ist das schwer zu vermarkten, deswegen bin ich natürlich auch RTL und Moneyjay da hingehend sehr, sehr dankbar, dass die dieses Ultimate Hype-Ding mit Innovation Media zusammen auf die Beine gestellt haben. Das hat natürlich so ein bisschen Augen geöffnet für die Leute. Ey, es gibt auch noch was anderes als dieses normale Boxen und aufgrund dessen, dass halt viele Influencer auf der Fightcard waren, war natürlich auch das Publikum etwas breiteres und dann haben vielleicht die ein oder anderen gesehen, ey, guck mal, da gibt's auch noch was anderes, ist auch cool, macht auch Spaß zu sehen, weil am Ende des Tages, die Leute wollen Action. Die haben keinen Bock mehr auf so einen 12-Runden Klitschko-Kampf, die wollen halt Knockouts, Blut und das ist halt das, was die Leute zieht am Ende des Tages, weißt du? Und ja, lukrativ ist es dahingehend jetzt für mich persönlich, ich weiß nicht, wie es bei den anderen Jungs ist, aber für mich jetzt nicht so, dass ich davon leben könnte. Ich habe zwar meine Sponsoren, ne, wie Peak Performance zum Beispiel, der Supplement-Hersteller, die unterstützen mich sehr, sehr krass. Pariball zum Beispiel, also ne, das sind einfach Sponsoren, die mir helfen, mich ein bisschen mehr auf den Sport zu konzentrieren, aber es reicht nicht. Ich habe 2 Kinder zu Hause, eine Frau zu Hause, die geht auch arbeiten, aber du weißt selber, wie das ist. Füll mal einen halben Einkaufswagen, zahlst einen Huni, so davon kann ich nicht leben am Ende des Tages, von den Kampfgagen per se. Ne?
Ich habe ja zum Beispiel den einen Kampf von dir gegen Arami, war das gesehen?
Ja,
ne?
FIFA, genau.
Ja. Das war ja der, wo du selber, dann, fand ich sehr lustig, im Interview danach sagst, boah, sehe ich demoliert aus.
Das ist schon krass, FIFA. Ne? Ich habe heute noch Kontakt zu ihm, der ist gerade gut am Abreißen bei Gromda in Polen. Glückwunsch an der Stelle nochmal. ey, super, super lieber Typ, wir haben nach wie vor Kontakt, wir supporten uns gegenseitig, ist alles cool. Und das ist halt das, was ich sage, Kampfsport verbindet, weißt du, was ich meine? Das ist halt geil.
Wie lange dauert das, bis das nach so einem Kampf verheilt?
Oh, ich habe wirklich gutes Heilfleisch, muss ich sagen. Ne? Also auch bei Tätowierungen oder so, das dauert bei mir 2-3 Wochen, dann ist alles wieder cool. Ne?
Krass.
Ja, und ich sah wirklich demoliert aus. Ich hatte gefühlt einen zweiten Kopf. Ne? Ich war danach noch im Krankenhaus, der Doc vor Ort sagte, einmal CT vom Kopf machen, um zu gucken, ob alles cool ist, weil ich halt wirklich Schwellungen hatte. Ne? Ich kann dir später mal ein Bild zeigen, oder wir blenden das mal ein. Oder du blendest das ein. das sah schon gefährlich aus. Ne? Aber war alles cool. Gott sei Dank.
Aber denkst du dir manchmal bei solchen Momenten, wenn es jetzt nicht so lukrativ ist, dass du sagst, ey, ich kann davon leben oder ich kann davon mir richtig gut leben, ich trage da so Verletzungen davon, ist es das wert? Also hast du manchmal diese Gedanken oder denkst du, nee, ey, ist geiler Sport, ich hab Bock drauf, ich mach das? Oder denkt man sich manchmal, boah,
vielleicht? Guck mal, jetzt ich habe jetzt 12 Kämpfe und jetzt aufgrund des letzten Kampfes mit Ultimate Hype muss ich ein bisschen... Wie soll ich das sagen? Muss ich ein bisschen aufpassen. Guck mal, ich bin noch hauptberuflich tätig. Ich habe jetzt mein Management, meine Jungs, die kümmern sich darum. Und die sagen, ey, guck mal, da macht es Sinn zu kämpfen, da macht es keinen Sinn. Aufgrund der Gage. Es ist halt jetzt leider ein Geldding, weil, du darfst nicht vergessen, ich muss mir immer Urlaub nehmen. Ich bin mit meiner Familie, meine Große ist jetzt 8, wir sind nicht einmal im Urlaub gewesen. Das ist halt scheiße. Wir fliegen jetzt dieses Jahr, Gott sei Dank, das erste Mal. Den Urlaub habe ich mir jetzt auch safe geblockt. Aber dann habe ich wenig Urlaubstage, um eine Vorbereitung zu planen. Ich muss mir für den Kampf freinehmen. Ich muss mir ein bis zwei Wochen nach dem Kampf Regenerationszeit freinehmen. Weil ich kann schon mit so dicker Fresse zu den Patienten kommen. Aber, also die wissen auch alle Bescheid, die Angehörigen und so. Aber das will man halt nicht. Man will ja auch runterkommen. Das heißt, ich muss einfach zu viel opfern und dann kann ich nicht für 1.000 Euro Gage irgendwo kämpfen. Weißt du, was ich meine? Das ist dann natürlich irgendwo jetzt auch Business. Natürlich würde ich jetzt gerne mal wieder kämpfen. Aber wenn das passt, ein Angebot nicht kommt, dann kommt das nicht. Dann öffnet sich vielleicht eine andere Tür. Das ist halt das Ding. Ich möchte nicht nur als der Kampfsportler gesehen werden. Ich möchte irgendwo auch als der Mensch dahinter einfach gesehen werden. Weißt du, was ich meine? Ich habe viele Baustellen. Hier noch ein bisschen Musik, da ein bisschen Schauspielerei und ja, gucken, was kommt einfach. Ne? Genau.
Und was bist du, wenn man fragen würde, bist du Kampfsportler, bist du Musiker, bist du Intensivpfleger?
Ich bin von allem etwas, Alter. Ich bin von allem etwas. Weißt du, was ich meine? Ich bin so... Ja, ich bin einfach von allem etwas. Ich bin einfach Teddy, Alter. So.
Das fand ich sehr geil, das muss ich auch mal erwähnen. Die erste Nachricht, die wir geschrieben haben, fand ich schon sehr, sehr lustig.
Was war das nochmal? Ich bin dement.
Ich habe einfach geschrieben, hey Dustin, freue mich hier, dass du dabei bist und so, ne? Irgendwie so. Und dann schreibst du, wer ist Dustin? So. Teddy hier. So. Fand
ich schon sehr geil. Ja, ey, guck mal, ich höre auf diesen Namen tatsächlich nicht mehr. Ne? Jeder in meinem Umkreis oder jeder, der mich kennt, der ruft mich mit Teddy. Ne, wenn einer das denn ruft, ich würde mich gar nicht mehr umdrehen. Weißt du, was ich meine? Das ist so,
Ja. Aber hast du den, seitdem du kämpfst, ist das dein Kampfname oder ist das schon?
Ich habe den damals auf dem Gymnasium von einem Kollegen bekommen. Ich war damals so ein sehr, sehr dicker Junge und der sagte dann so aus Spaß, du bist wie so ein Kuschelbär, so ein richtiger Teddy. Und seitdem hat mich irgendwie jeder Teddy genannt und das hat sich so durchgezogen. Ne?
Du schreibst doch gerade, du schreibst mit AE, ne?
Genau, ich schreibe das mit AE. Aufgrund dessen, weil dieses Teddy, finde ich, optisch sieht nicht so geil aus, wenn du das mit E schreibst. Und AE ist ja quasi also Teddy. So, weißt du, wie ich meine? Und dann ist das halt so ein bisschen noch was Außergewöhnliches.
Und es ist, glaube ich, geiler, weil man es schneller findet. Ne? Also wenn man nicht googelt, ja, man genau, will Teddy eingeben, genau. Dann, keine Ahnung, wo man dich genau, da findet. Ne? Aber so ein AE ist
ja, aber darüber habe ich mir damals gar keine Gedanken. Also eigentlich war das ist auch eine witzige Geschichte. Ich habe damals GTA San Andreas online gespielt und wollte mich da Teddy nennen. Und T-E-D-D-Y gab es schon. Und dann habe ich gedacht, wie kann ich es machen? AE, okay, das sah cool aus. Okay, nehmen wir. Und seitdem hat sich das einfach so durchgebracht. Alter. Zu hart.
Ja. Was war die schlimmste Verletzung, die du jemals erlitten hast beim Kampf?
Nase gebrochen und bei Grom da hatte ich, wie gesagt, 3 Kämpfe hintereinander. Da habe ich mir im zweiten Kampf, also im Halbfinale, hier die Knöchel mikro gebrochen, meinte der Handchirurg. Es waren so Mikrobrüche in den Knöcheln. Das habe ich aber nicht so akut gemerkt für den dritten Kampf. Also ich bin damit ins Finale dann gegangen, konnte auch gewinnen. Aber wie gesagt, Adrenalin hat das dann wieder gut gemacht. Ne? Ich habe es nicht gemerkt. Danach war es so ein bisschen, ich habe die Faust nicht zugekriegt, habe dann Kortisonspritzen gekriegt etc. pp. Also ich wurde nicht operiert. Ich wurde noch nie operiert, also an irgendwelchen Brüchen oder so. Ja, das war so das Schlimmste eigentlich. Gott sei Dank.
Hast du mal überlegt, eigentlich, wenn du jetzt zum Beispiel jetzt Boxen machen würdest, ne? Du hast doch wahrscheinlich
klassisch
schon...
Klassisches Boxen,
meinst du? Ja, klassisches Boxen. Dann hättest du doch wahrscheinlich schon durch deine Erfahrung eine härtere Nehmerqualität und wärst doch wahrscheinlich da gar nicht so schlecht, ne? Oder? Oder was meinst
ja,
du?
Ja, mein Trainer sagt auch, ich soll alleine für die Ringerfahrung, weil, wie gesagt, ich mache das jetzt seit 4,5, 5 Jahren oder so, habe ja noch nie einen Kampf, habe jetzt erst 12 Kämpfe in der Zeit, was eigentlich schon viel ist, wenn man sagt, man hat jetzt 12 Bärnackelkämpfe in 4 Jahren, ist schon viel aufgrund der Verletzungsgeschichte und so. Aber mein Trainer sagt auch, ich soll klassische Boxkämpfe machen. Bis dato noch nie zustande gekommen. Prinzipiell würde ich sagen, ja, aufgrund der Nehmerqualitäten kann das schon ein Vorteil sein, aber wenn du mit 10 Unzen einen ans Kinn kriegst, gehst du auch runter, da machst du gar nichts, ne? Das ist einfach so. Also ich glaube nicht, dass das irgendwelche Vorteile haben könnte. Und es geht halt dann wahrscheinlich über mehr Runden. Das heißt, ich müsste noch mehr Konditraining machen. Ich weiß nicht, ob ich das so Bock drauf habe. Nein. Muss man mal gucken. Also wie gesagt, wenn das passende Angebot kommt, dann kann man darüber reden, auf jeden Fall.
Wie sieht ja. so ein klassisches Training bei dir aus? Ist es wie bei so einem klassischen Boxtraining? Also ja. mit Sandsack ja. und so ganz ja. klassisch?
Kraftausdauerintervalle, Intervallsprints, Sparring. Ich mache immer viel Sparring, weil ich bin immer der Meinung, du lernst Fußball auch nur am Ball. Ne? Klar, so Laufwege etc. pp. Müssen sitzen. Ne? Also diese Grundausdauer, auch die Grundkondition. Aber das Boxen per se oder das Fußballspielen per se lernst du halt im Sparring oder im Spiel oder im, weißt du, was ich meine? Und deswegen bin ich immer ein Freund von viel Sparring.
Wie sieht Sparring aus mit Boxhandschuhen?
Prinzipiell ja, aber in der Wettkampfvorbereitung machen wir viel mit MMA-Sparringshandschuhen, also die etwas gepolsterteren. Einfach aufgrund dessen, weil du mit 16 Unzen dir gerne mal diese Doppeldeckung angewöhnst. Das hast du halt mit im Bärnackel nicht. Und mit den MMA-Sparringshandschuhen versuchst du viel zu parieren, viel zu wischen und so, weißt du, viel mehr zu arbeiten, viel mehr deine Beine zu benutzen, weil manchmal rufst du dich einfach aus, so ey, komm, hau mal 30 Sekunden drauf, ich brauch kurz eine Pause. So. Ne? Und das gewöhnt man sich dann zu schnell an, deswegen machen wir viel mit MMA-Sparringshandschuhen.
Wo kann man Bärnackel eigentlich sehen? Weißt du das? Wo gibt's eigentlich, wenn ich Bärnackel gucken will, gibt's so eine ja, Liga, die man...
Ja, ja, BKFC in England, Bärnackel Fighting Championship, da durfte ich auch schon kämpfen tatsächlich, in Newcastle in England. Da hat sich doch jetzt Conor McGregor eingekauft letztes Jahr oder vorletztes Jahr, glaube ich. Genau, da ist auch Toni Estora zum Beispiel ein sehr, sehr guter deutscher Bärnackel-Boxer, der ist da unter Vertrag. Nicole Schäfer zum Beispiel, Bärnackel-Boxerin, auch vielleicht interessante Podcast-Kandidaten für dich, könnte dir die Kontakte vermitteln.
Gerne, ja.
Für gewisses Geld. Nein, nein. Aber wie gesagt, das sind auch sehr interessante Leute. Die sind bei BKFC unter Vertrag. Ansonsten halt Ringlife, ne? Ringlife macht es in Deutschland groß gerade, Gott sei Dank. Gibt den Jungs eine gute Plattform, auch mir eine gute Plattform. Ja. Ansonsten Gromda in Polen. Es gibt viele Top Dog in Russland. Hier Bavarian Sniper, der Serge Michel zum Beispiel, der bekämpft da ja auch. Ja, gibt viele Möglichkeiten, Bärnackel zu sehen.
Wie groß ist so die Community? Also wie viele Leute?
Groß, schon groß, ne? Groß, ja, ja. Das ist generell aber dann diese ganze Kampfsport-Bubble, die dann kommt, ne? Auch ein Islam Dulatov, mit dem, wenn man den dann trifft, der erkennt einen und man quatscht ein bisschen und so. Das ist für mich halt maximaler Fanboy-Moment, weißt du? Auch ein Max Koga oder Gott weiß wer, die du früher halt immer auf YouTube gesehen hast oder so, die sehen dich dann auf dem Event und du quatschst mit denen, als wärst du schon, keine Ahnung, kennt ihr euch schon ewig, weißt du? Natürlich ist das immer noch ein bisschen oberflächlich, ist ja auch normal, um Gottes Willen, wir sind nicht befreundet oder so, aber ja, das ist schon crazy, diese Kampfsport-Bubble, das ist schon cool. Also wenn ich war auf Octagon, auf dem Octagon-Event in Köln letztes Jahr, wann war das nochmal? Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall war da auch mit Phil hier, mit dem Kameramann von mir. Ich wollte auf Toilette gehen und ich habe eine halbe Stunde gebraucht, ne, weil Leute mich erkannt haben, Fotos wollten und das ist halt das Geile. Ich sag dir ehrlich, diese Aufmerksamkeit, da werden wir wieder beim Thema Bestätigung. Dicker, das ist schon cool. Das geht schon runter wie Öl. Weißt du, was ich meine? Das ja. ist schon schön. Und ich nehme mir auch Zeit für jeden. Ich kriege teilweise 100, 200 Insta-Nachrichten am Tag. Ich nehme mir abends die Zeit, setze mich hin und antworte jedem.
Nein.
Kein Scheiß.
Geil.
Ja, ja. Klar ist das mal mehr, mal weniger, ne, mit den Nachrichten. Aber auch, wenn jemand Fotos will oder so. Ich war mit meinen Kindern auf der Kirmes, da erkennen mich Leute und so. Das ist dann auch, Papa, sind das Fans von dir? Ich so, ja, Fans würde ich jetzt nicht sagen, aber die kennen mich halt, die wollten ein Bild, weißt du. Und die Zeit nimmt man sich einfach. Ob ich jetzt mit der Familie essen bin oder sonst was, die Zeit nehme ich mir.
Krass.
Weißt du? Weil wenn ich jetzt ich bin nicht so geil auf diese Fotos machen, aber ich verstehe schon die Intention dahinter. Aber wenn ich jetzt jemanden sehe und der sagt, boah, nee, ich will jetzt gerade kein Foto mit dir machen, wenn ich jetzt gerne ein Foto mit jemandem hätte, dann fände ich das schon scheiße, weißt du, was ich meine? Und ich bin auch nur ein Mensch, ich koche auch nur mit Wasser, genauso wie alle anderen auf dieser Welt. Und die Zeit nimmt man sich, Alter, das sind, keine Ahnung, 20, 30 Sekunden, ein bisschen Smalltalk, wie geht's, alles cool, danke, bei dir auch, cool, wieso nicht, lass machen.
Hattest du mal so einen Punkt, wo du sagst, ey, keine Ahnung, ich bin gerade mit meinen Kindern und so?
Auf gar keinen Fall, nein, ich nehme mir die Zeit.
Krass.
100%, immer, immer. Na, ich habe mir auch geschworen, egal wie groß dieses Ding wird, jetzt auch mit der Schauspielerei und so, ich nehme mir die Zeit immer. Weil ich will nicht so der Typ sein, so der nach außen so arrogant ist oder viel beschäftigt. Also klar, jeder ist von uns viel beschäftigt und hat sein Päckchen zu tragen, aber ich habe ja wohl die Zeit, eine Minute mir Zeit zu nehmen für jemanden, der gerne ein Foto will. Oder Autogrammkarten. Weißt du, wie viele Leute, ich habe einmal aus Gag, ich wollte jemand eine Autogrammkarte haben, dann habe ich das auf Insta gepostet. Junge, mir haben 100, 200 Leute geschrieben, ey, ich will auch eine, schick mal, bla, bla, bla. Ja, was kriegst du für Versandkosten? Ja, chill mal, ich schick dir das so rüber. Mein Gott, Alter, ich fange jetzt nicht an, 1,50 € von dir zu nehmen, weil ich dir eine Autogrammkarte schicke. So, eigentlich müsste ich dir noch 1,50 € zahlen, weil du eine willst. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, deswegen. Also wie gesagt, die Zeit nehme ich mir und das wird auch hoffentlich so bleiben. Egal wie groß das jemand.
Mega cool, Respekt dafür. Finde ich eine sehr coole Einstellung. Vor allem, das sind ja wirklich Leute, die dich dann vielleicht auch verfolgen, die dich cool finden, ja, die genau, Matches gucken. Ja. Ne, die
ich kriege auch super viele Nachrichten. Ey, du inspirierst mich, du schaffst das trotz Nachtdienst und Kinder zum Training, regelmäßig fit zu bleiben, fit zu werden. Immer, du hast immer einen guten Spruch auf Lager, um die Leute zu motivieren und so. Ja, ey, mehr gibt's doch nicht. Mehr zurückgeben kannst du mir doch gar nicht, wenn du mir sagst, ey, ich bin wegen dir heute zum Training gegangen. Geil. Ne? Dann geht es dir kopfmäßig vielleicht besser, du streitest dich nicht mehr so viel mit deiner Frau oder was auch immer. Das ist so dieses, ich bin voll auf diesem, was heißt voll auf diesem Karma-Trip, aber wenn du Gutes tust in deinem Leben, irgendwann wird das zurückkommen. So, ja.
Krass, bin ich sehr geile Einstellung, muss ja. Ich sagen, Respekt dafür. Was hast du denn so im Bärnackel noch so für Ziele? Also gibt es da irgendwie so einen Titel, den du unbedingt gewinnen willst irgendwie oder?
Juckt mich alles nicht. Nee. Sag ich dir ehrlich, juckt mich gar nicht, ob ich da jetzt einen Gürtel um den Bauch habe oder nicht. Klar, wäre es cool, müssen wir nicht drüber reden. Wäre natürlich cool. Aber ich, guck mal, wenn ich mir jetzt irgendein Ziel setze, dann kommt das eh anders als geplant. Das ist immer so. Ich nehme alles so, wie es kommt. Ich bin froh, wenn ich heute überlebe, morgen weiterleben kann, meinen Kindern einen Kuss geben kann, meiner Frau einen Kuss geben kann und zum Sport gehen kann, dann bin ich froh. Und alles Weitere ergibt sich. Warum soll ich irgendwas planen? Es kommt eh anders. Weißt du, was ich meine? Jede Tür, die aufgeht, nehmen wir mit und dann gucken wir, was kommt. So.
Du sagst ja auch so ein bisschen, es ist ja auch nicht ganz so einfach, so richtige Kämpfe zu finden und so. Das heißt, wenn jetzt die Bärnackel-Karriere jetzt zu Ende gehen würde, weil du vielleicht mehr Schauspielerei machst und so, bist du dann total happy so. mit deiner Karriere.
Klar, deswegen, ich will halt nicht als Teddy der Kampfsportler gesehen werden, ich will Teddy als Mensch gesehen werden. Ey, Teddy, der macht hier ein bisschen Bärnackel, da ein bisschen Schauspielerei, vielleicht da ein bisschen Musik, wie auch immer. Ey, das ist ein cooler Typ, das will ich am Ende des Tages. Ich will nicht, dass ich so auf eine Sache runter reduziert werde, weißt du? Klar ist das okay, du kennst mich vielleicht vom Bärnackel, der andere kennt mich vom Schauspiel, aber lass doch zu dritt dann connecten. Weißt du, was ich meine? Vielleicht kriegst du was vom Schauspiel mit, du kriegst was vom Bärnackel mit, dann haben wir doch alle gewonnen.
Wie ist das, wenn du, also ich finde so, wie habe ich gesagt, den ersten Kontakt, den wir hatten, den fand ich schon super geil, ne? Hier bestätigst du das wieder, ne? Du bist hier ein sehr angenehmer Mensch, ne? Auch sehr irgendwie respektvoll, ne? Also kann man wirklich gar nicht sagen. Ist das nicht trotzdem irgendwie manchmal so ein bisschen blöd, dass genau das passiert, dass du über die Straße läufst und jemand guckt dich nur an und wechselt die Straßenseite und du denkst dir so, nur weil ich so aussehe, weißt du, dass man so...
Ich bin dann aber auch eklig, ne? Ja. Ich bin eklig, ich provoziere das dann. Guck mal, ich hab eine Old English Bulldogge. Das ist so ein kleiner Fifi, der wiegt jetzt 27 Kilo. Sieht nach außen wohl gefährlich aus. Ich sehe den als kleinen, treudoofen Vollidioten. So, ich liebe den. Wenn wir über die Straße gehen, Gassi gehen und eine Familie kommt, die schwör dir, die wechseln die Straßenseite und ich bin dann so eklig, ich wechsle mit. Dann leine ich den Hund ab, lass den Sitz machen und schrei vom Weiten. Ich so, ey, ihr könnt ruhig kommen, ihr könnt den Hund ruhig streicheln. Weil ich habe gemerkt, die kurze, oh Papa, guck mal, ein Hund. Oder irgendwie so, ist mal vorgefallen auf jeden Fall. Und ja, dann waren die so ein bisschen skeptisch. Dann kam die, dann hat die kurze den gestreichelt. Ich so ein bisschen Smalltalk mit dem Papa gemacht und so. Und ich weiß genau, was die Frau am Ende zu ihrem Mann gesagt hat. Ey, boah, hätte ich nicht gedacht, dass der so nett ist. Und genau darum geht's mir. Weißt du, was ich meine? Ich will, dass die Leute aufhören, dieses Buch nach dem Band zu beurteilen. Also never judge a book by its cover. So, ne? Bei manchen trifft es vielleicht zu, bei manchen aber nicht. Und ich mag das auch, damit zu spielen. Ne? Klar, wenn an der Tür habe ich da Vorteile gehabt tatsächlich, muss ich sagen. Wenn ich dann zweimal böse gucke, mir Handschuhe anziehe und mir einer mies auf den Sack geht, weil der auf Drogen ist oder auf Alkohol oder irgendwie Scheiße gebaut hat, gucke ich zweimal böse und dann werde ich ein bisschen lauter und dann ist das meistens schon gegessen. Ne? Deswegen sage ich immer hier, Hut ab, dass du dich nie geprügelt hast, finde ich gut. Ne, kann man auch einfach so nach außen tragen. Unsere Zunge ist die stärkste Waffe im Leben, das ist einfach so. Ne, man kann 99% der Sachen verbal klären. Ne, ich wurde an der Tür so oft Hurensohn genannt. Ich weiß nicht, ob du das piepsen musst oder so. H-Wort. So. Ihr wisst, ne, ich wurde so oft als Sohn bezeichnet. Ja, juckt mich doch nicht. Wer bin ich denn, dass jetzt meine Ehre gekränkt ist oder was auch immer? Ja, grinse ich und nick ab. Ey, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Nerv mich nicht, Alter. So, juckt mich doch nicht, wie du mich beleidigst, hä? Weißt du, was ich meine? Warum soll ich dir dafür eine zimmern? Das bringt doch gar nichts. Dann fällst du wahrscheinlich noch scheiße, landest mit dem Kopf auf dem Asphalt und ich bin dann im Arsch. So, Kacke. Wofür? Na, deswegen alles verbal klären. Geht alles.
Hattest du auch so im persönlichen Umfeld, also so, als du die ersten Tattoos gemacht hast, wo man so denkt, oder hattest du die schon so früh, dass man dich immer schon so kannte? Weil ich denke mir so, gerade so ein Tattoo im Gesicht gerade ist ja nochmal etwas, wo du weißt, okay, das sieht jetzt wirklich jeder. Ja. Ich glaube, inzwischen ist es doch wahrscheinlich so, dass du dann gar nicht mehr merkst oder du siehst sie wahrscheinlich selber gar nicht mehr so richtig. Nee, aber war es bei dem allerersten Tattoo im Gesicht, dass du dachtest, ey krass, das sieht jetzt wirklich mein Leben lang wahrscheinlich jeder Mensch, der mich jetzt sieht.
Hab ich mir so gar keine
Gedanken gemacht. Echt gar nicht, nicht im Gesicht? Nur,
null. Mich fuckt das eher ab, dass mein kompletter Rücken tätowiert ist und ich das nicht die ganze Zeit sehe. Ich gucke manchmal im Spiegel und erschreckt mich noch so. Aber ja klar, Face-Tattoo ist natürlich erstmal eine Ansage per se, aber alle, die tätowiert sind, können das glaube ich relaten. Das ist, wenn du, beim ersten Tattoo machst du dir noch maximal Gedanken drüber und bla, und aber hinterher denkst du dir so, ja ist so, ich glaube das erste im Gesicht waren diese zwei Schwerter. Ich weiß nicht mal mehr, auf welcher Seite die sind. Ich glaube hier oder hier. Ja, und dann ist das Ding halt durch. So, weißt du, was ich meine? Und dann pflastert man sich weiter zu und vielleicht kommt noch das ein oder andere im Gesicht. Aber ich glaube, Gesicht ist fertig. Man muss auch ein bisschen jetzt wegen dieser Schauspielerei gucken und so. Ich will mich nicht ganz, ganz zukleistern. Ne? Aber so habe ich schon noch ein Wiedererkennungsmerkmal. Ne? Deswegen, und ich bin zufrieden mit allem. Ich bin mit jedem Tattoo zufrieden. Das eine ist qualitativ besser, das andere ist qualitativ schlechter, aber part of the game. Das ist so ein Bilderbuch, das ich immer mittrage. Ich weiß genau, ey, bei dem Tattoo habe ich mich damals so und so gefühlt. Cool, erinnere mich gerne an die Zeit zurück und so. So wandelndes Bilderbuch bin ich einfach, ne?
Hattest du schon mal so einmal einen richtig krassen Nachteil, wo du dachtest, ey, fuck, weiß nicht, sei es irgendwie, du hast dich irgendwo beworben oder du wolltest irgendwas machen, wo du sagtest, ey, krass, das war jetzt mal ein richtiger Nachteil, dass ich die Tattoos habe oder dass ich so aussehe, wie ich aussehe? Also, dass du wirklich selber mal geärgert hast, gesagt hast, ey, krass, hätte ich das wahrscheinlich nicht, dann hätte das oder das geklappt.
Boah, ich muss überlegen. Nee, ich sehe manchmal nur geile Leute, die geil tätowiert sind, wo ich mir denke, boah, geil, hätte ich das Tattoo nicht, würde ich es, glaube ich, genau so machen. Ich glaube aber sonst tatsächlich nicht. Weder im Berufsleben noch sonst irgendwie wo, ne? Nee, ich glaube nicht. Wie gesagt, ich bin damals zur Pflege gekommen, da musste ich Sozialstunden machen im Altenheim, weil ich mein Mofa zu schnell gemacht habe. Und dann habe ich einen Ausbildungsträger gefunden und dann hat das so langsam angefangen mit dem Tätowieren. Und die gute Frau ist eine alteingesessene Polin, etwas älter auch schon, die Chefin. Und die fand es nicht so geil, wenn man sich tätowieren lässt. Und da war auch alles immer nicht so sichtbar. Aber ich denke mir am Ende des Tages, wer bist du, dass du mir vorschreibst, wie ich rumzulaufen habe? Weil ich mache meinen Job trotzdem gut, egal wie ich aussehe. Also jetzt fettige Haare und scheiß Anziehsachen und dreckig und so, das ist die eine Sache, also hygienisch gepflegt und tätowiert, es ist ja, ne, hat dann, das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Habe ich mir gedacht, ich bin keine Marionette. So, wenn du mich als Mensch siehst, dann scheißt du drauf, wie ich aussehe. So, und deswegen habe ich mir gedacht, ey, komm, ganz oder gar nicht. Und wie ich gesagt habe, ich verlieb mich immer sehr, sehr schnell in Sachen und auch gerne mal ins Extreme. Und dann dachte ich mir, komm, gib ihm.
So. Wann kam das erste Tattoo?
Tatsächlich mit 18, weil mein Vater bis heute nicht, also der mag keine Tattoos und ich wollte ihm damals nicht hintergehen und einfach machen. Ich habe mir auch gewartet, bis er mir das Go gegeben hat für das erste Tattoo. Das waren das römische Zahlen hier, ein kleines Geburtsdatum von meiner Mom. Danach war halt alles vorbei. Ne?
Wie hat er auf das erste Gesichtstattoo reagiert?
Jetzt mittlerweile sieht er gar nicht mehr, wenn ich ein neues habe, weil es halt full so. Aber der hat, glaube ich, irgendwann einfach abgedankt. Der Arme, der sagt, die Hoffnung ist eh verloren. Guck mal, aber ich sage ihm immer am Ende des Tages, guck mal, Papa, am Ende, ich muss damit rumlaufen. Und ich verkaufe weder Drogen, ich nehme keine Drogen, ich trinke keinen Alkohol, ich habe einen vernünftigen Job. Ich tue was Gutes irgendwo und ich glaube, wie ich aussehe, ist so das Letzte, was du jetzt kritisieren kannst. Weißt du, was ich meine? So, ich bin meinem Vater sehr, sehr dankbar. Der hat immer alles für mich gemacht. Ich bin Einzelkind, muss ich dazu sagen. Meine Mom natürlich genauso. Mein Papa steht immer hinter mir wie eine Mauer, Alter. So, egal wie oft ich auf die Fresse fliege, der ist immer mein Rücken. Immer. Ne? Ob es jetzt finanziell ist oder sonst irgendwie was. Ne? Die Harley zum Beispiel, die ich fahre, ja, Papa gekauft, Alter. Warum soll ich jetzt erzählen, dass ich die gekauft hätte und hier rich bin? Ich bin mit Klarna so. Rede. Weißt du, was ich meine? Das ist halt das Ding. Ich habe als Einzelkind nie gelernt, mit Geld umzugehen. Was man vielleicht meinem Vater irgendwo kritisieren könnte, aber ich kenne das ja jetzt selber. Weißt du, was ich meine? Ich gehe mit meinen Kindern zu Smith Toys, hier so ein Spielzeugladen. Es heißt, jeder darf sich eine Sache aussuchen. Ja, komm, nimm das noch mit. Ich kenne das. Ich weiß genau, wie er sich damals gefühlt hat, weißt du? Und deswegen, Papa hat die Harley gekauft. Ich stotter die bei ihm ab, Alter, damit ich mir keinen Kredit von der Bank ziehen musste, ne, um die Zinsen zu sparen. Ich bin auch maximal hinterher mit den Raten. So shame on me, Alter. Dann kommt immer da noch was zu, da noch ein Blitzer. Das musst du da noch bezahlen. Dann passt das vorne und hinten nicht. Dann sagt Papa, ach komm, zahl nächsten Monat. Das ist alles entspannt, ne? Das halt, aber ich liebe Papa nicht nur wegen dieser materiellen Geschichte, sondern einfach, weil Papa auch emotional immer mein Rücken ist, weißt du? Und das ist halt, jeder sagt wahrscheinlich, seine Eltern, die noch haben oder guten Kontakt zu den Eltern haben, dass sie die Besten sind, die man sich vorstellen kann, aber bei mir ist halt wirklich Fakt so, ich krieg Tränen in den Augen, wenn ich von ihm rede, weißt du? Schon gut.
Sind die bei Kämpfen oder so mal dabei gewesen?
Nie.
Können die wahrscheinlich
nein,
nicht,
nein,
ne?
Nein. Mein Papa guckt die Kämpfe nachträglich immer mit mir. Ja, Mama auch. Die ist zwar live dabei vorm Fernseher, aber die kann sich das auch nicht live angucken. Papa sagt immer, ich spring dann in den Ring, wenn er dich verhaut. Ja, Papa, alles klar.
Aber dann vermeidest du auch, wie nach so einem Kampf, wo du vielleicht ein bisschen demolierter aussiehst, wahrscheinlich erst mal 2 Wochen nicht zu den Eltern.
Nein, ich fahre direkt hin immer.
Ist ja, halt fährst du direkt
ja, hin? Normal, damit die auch sehen, dass es mir gut geht. Genauso mache ich das mit meinen Kindern. Meine Große ist jetzt 8. Die weiß ja, wenn ich kämpfen gehe, die darf die Kämpfe nicht live gucken, wenn ich nicht dabei bin. Wir gucken die Kämpfe nachträglich zusammen, damit sie versteht, ey, Papa sitzt neben mir, dem geht's gut, auch wenn er da ins Gesicht kriegt oder schlecht aussieht oder so. Aber ich will hier halt versuchen, nahezubringen, dass das eine Sportart ist. Ne? Vielleicht ein bisschen schwierig, aber gut, muss man gucken.
Was würdest du machen, wenn deine Tochter irgendwann sagt, ey, Papa, das ist eigentlich voll die coole Sportart, ich will das auch machen.
Ey, go for it. Gerade als Frau finde ich es immer gut, sich in der heutigen Gesellschaft so ein bisschen selbst verteidigen zu können. 100%. Aber mir ist ganz egal, guck mal, wenn ich einen Jungen hätte und der Ballett machen will, ja mach, wenn du das fühlst, dann mach. Und Ballett ist auch ein guter Grundbaustein fürs Boxen, davon abgesehen. nee, deswegen, also.
Ich meine jetzt gar nicht so wegen dem Jungs-Mädchen-Ding, sondern eher tatsächlich, wenn du dir vorstellen würdest, deine Tochter würde oder Sohn würde praktisch Bärennackel machen, das meine ich. Könntest du das sehen? Ja. Würdest du sagen, ja cool, mach ja, das? Ja, oder würdest du sagen, ey nee, dann lieber mach normal irgendwie klassisches Boxen.
Ich könnte jetzt große Fresse haben und sagen, ich glaube, mich wird das nicht stören und ich würde die gut vorbereiten und so, aber wenn es dann der Fall ist und ich sehe, wie eine andere Frau meiner Tochter ins Gesicht haut, weiß ich nicht. Aber ich glaube, also ich sehe das halt maximal als Sport und ich finde Fußball nach wie vor verletzungsmäßig gefährlicher. Es sind akute Verletzungen, die du im Bärennackel kriegst. Worst case, was passiert? Es bricht dir ein Jochbein oder eine Nase. Ja, aber wenn mir der Meniskus kaputt geht, dann bin ich auch 6 Monate außer Gefecht. Weißt du, was ich meine? Das ist immer, das sieht akut schlimmer aus, wegen den offenen Wunden und Blutungen und etc. pp., aber ja, ich glaube, Fußball ist deutlich gefährlicher, was Verletzungen angeht. Wie viele Kollegen, du hättest auch Profivertrag unterschrieben, wenn Knie nicht kaputt wäre damals,
war? Ich war kurz
siehst
davor.
Siehst du? Ja, ich auch. Ich saß bei Bayern so München, aber Kugelschreiber ja, war leer. Genau. Ich konnte nicht unterschreiben.
Beim Unterschreiben habe ich ja, mir hier ja, das Gelenk ja, gerissen.
Ja. Ja, deswegen.
Du hast das schon so ein bisschen angerissen, aber Tattoos haben doch tatsächlich auch, wenn man immer darüber spricht, das kennst du wahrscheinlich auch, man spricht immer über Nachteil, wie ist es da. Das hat wahrscheinlich auch an vielen Stellen auch so einen Vorteil, ne? Wenn du zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, du gehst jetzt zum Rewe oder Edeka oder wo auch immer, du hast es super eilig und du fragst jemanden, ob du vor darfst, sagt doch keiner nein, oder? Weil die, weißt du,
sowas. Tatsächlich noch nie so passiert, ich lasse immer eher die Leute vor. Da gibt es auch paar lustige Geschichten, aber nee, also Vorteile jetzt von tätowiert sein. Ja, Alleinstellungsmerkmal zu haben, Wiedererkennungswert zu haben auf jeden Fall. Jetzt gerade in meiner Schauspielagentur sagte der auch, ich glaube, ich kenne im deutschsprachigen Schauspielraum niemanden, der so voll tätowiert ist wie du, ne? Der jetzt so, der jetzt nicht so Trash-TV macht, sondern so seriöse Geschichten, Netflix etc. pp. Gibt's glaube ich nicht und das ist natürlich geil für mich dann an der Stelle, ne? Ja, aber sonst, nee. So im Rewe ist natürlich, in Hamm, da wo ich herkomme, kennen mich viele so, ne, durchs Sehen oder durchs Hören oder wie auch immer. Ja, und da ist dann halt immer, ey, Teddy, was geht? Du bist doch Teddy, ne? Ja, was geht? Und so weiter, ja.
Jetzt hast du schon angesprochen, du bist doch eigentlich wahrscheinlich noch ein guter Kandidat für so Trash-Formate. Hast du schon Anfragen bekommen?
Nee, tatsächlich nicht.
Nee?
Nee, würde ich auch nicht machen.
Nee?
Mhm. Ich glaube nicht. Also es ist schnelles Geld wahrscheinlich. Also ich kenne die Gagen tatsächlich nicht. Schnelles Geld. Aber ich will mich nicht verbrennen. Ich nehme dieses Schauspiel-Ding schon sehr, sehr ernst. Ich bin durch einen guten Bruder von mir, dem lieben Jam, in die Impact-Agentur jetzt gekommen, wo ich bin. Die ist auch hier in Köln. Fahre ich gleich auch hin auf den Kaffee. Und ich will dieses Ding schon ernst nehmen. Ich will mich nicht verbrennen. Das ist nämlich das Problem. Wenn ich jetzt in den Dschungel gehen würde oder so, dann bist du danach halt der Dschungelkönig im besten Fall. Oder warst halt im Dschungel Kandidat. Ja, und dann kennst du einen im Dschungel, der eine seriöse Schauspielrolle für Netflix oder sonst irgendwas hatte danach? Nein, ich will mich nicht verbrennen. Ich bin jetzt 29 Jahre alt und ich denke mal, die Türen stehen diesbezüglich noch offen. Gucken. Und ich glaube, meine Frau wäre nicht so begeistert davon, wenn ich irgendwie bei Love Island oder so mitmache. Also. Aber da habe ich auch keine Kraft für. Ich gucke mir das. Meine Frau hat hier den letzten Dschungel-Dings geguckt. Und dann bin ich abends ins Bett und ich dachte, wie lange geht die Scheiße? Ich kann mir das nicht geben. Das ist maximal Fremdschämen für mich teilweise. Am Ende des Tages auch Business, bei Ultimate Hype genauso. Diese ganzen Influencer, die auf der Karte waren, ich habe die auch hinter der Kamera kennengelernt. Ey, das ist deren Job, Alter. Das dürfen die Leute nicht vergessen. Und am Ende des Tages sind das alles liebe Leute. Ich habe mich wirklich mit jedem super verstanden. Wirklich, durchgehend. Außer Cosimo, der hat wirklich genauso einen an der Macke, wie der vor der Kamera ist, im positiven Sinne. Ne? Der ist wirklich cool. Aber sonst der Rest, das sind ganz normale Menschen, Alter. Das ist alles so ein bisschen geschauspielert oder ne, das ist immer irgendwo eine Rolle, die halt verkörpern. Ne? Die haben sich dafür entschieden, ey, okay, go for it, so, gib deren Publikum, gib deren Bühne. Mein Ding ist es nicht. Ich will immer maximal authentisch bleiben. So, ich schäme mich für nix. Du kannst mich alles fragen, was du willst. Ich erzähl dir alles offen und ehrlich. Das ist so dieser 8-Mile-Effekt, weißt du, am Ende des Tages. Wie wollt ihr mich judgen, wenn ich selber alles erzählt habe, Alter? So, ne? Ich habe in einem anderen Podcast erzählt, dass ich mir schon mal in die Hose geschissen habe, als ich mit dem Hund war. Ja, part of the game, Alter. So, ist halt menschlich. Weißt du, was ich meine? Mein Gott, ey.
Was soll's? Warum hast du dir in die Hose geschissen?
Ach, ich war. War klar, dass er das aufgreift. Ja. Ach, ich war mit dem Hund und meine Frau hat Gyros oder so geholt und ich habe irgendwie Bauchschmerzen gekrampft gekriegt. Und kennst du das, wenn du so Aschbacken zusammenkneifst und denkst so, und dann rennt mein Hund über die Straße und ich renn hinterher und dann war's vorbei, Alter. Dann war's zu schnell, dann musst du schnell nach oben, Alter. Ist halt so, was willst du machen, Alter? Und Durchfall ist unberechenbar, Alter. Ich sag so, jetzt.
Schnell nach Hause gerannt danach.
Ja, was passiert, Alter.
Aber man hört ja schon raus, dein großes Ziel klingt immer so raus, ist schon Schauspielerei, ne? Also wo du am liebsten willst. Du hast ja gesagt, du hast viele Steckenpferde, ne? Bernhard, haben wir schon viel drüber gesprochen, Musik machst du auch. Aber ich habe das Gefühl, ist schon irgendwie jetzt Schauspielerei, was so
kann als aber großes auch sein, Ding steht. Wie gesagt, ich verliebe mich immer sehr, sehr schnell akut in Dinge. Und jetzt diese Schauspielerei ist jetzt gerade sehr akut bei mir. Ich habe jetzt heute noch eine neue Zeitanfrage für eine Netflix-Serie bekommen und so. Und habe jetzt noch eine feste Netflix-Serie, einen Drehtag, zwar nur auch eine kleinere Rolle. Aber das sind halt so, das passiert gerade alles, das ist gerade alles greifbar und dann bin ich da mehr Feuer und Flamme für in dem Moment, weißt du, was ich meine? Wenn ich jetzt morgen eine geile Kampfanfrage kriege, dann bin ich wahrscheinlich wieder mehr in diesem Tunnel. Also es ist immer so eine Tagesform bei mir, aber klar, am Ende des Tages ist es gesundheitlich natürlich cleverer, in diese Schauspielrichtung zu gehen, macht eventuell auch mehr Spaß, weil du noch ein bisschen mehr siehst, ne, ein bisschen mehr Kontakte knüpfst und hier und da und auch mal wieder was Neues kennenlernst. Auch immer geil, ich bin immer Freund davon, etwas Neues kennenzulernen. Ne, ich hasse das, mit so Scheuklappen durch die Welt zu gehen, sondern ich gucke auch mal gerne links und rechts. Ne, achte auch sehr viel auf Gestik, Mimik und all so eine Geschichten, das sind so Kleinigkeiten einfach. Und das lernt man halt in dieser Schauspielerei dann auch noch deutlich mehr. Ne. Deswegen gucken, was kommt. Ich nehme alles mit. Alles mit, was plausibel und clever wäre. So. Ja, deswegen schauen wir mal.
Wo hast du schon überall mitgespielt? Wo konnte man dich schon sehen?
Boah, ich habe damals, als ich 16 war, glaube ich, habe ich mich bei, darf man den anderen Namen sagen von den anderen? habe ich mich bei Filmpool eingeschrieben, habe da so ein Casting mitgemacht, da habe ich ein bisschen Verdachtsfälle gespielt auf Streife. Bei Köln 50667 war ich so eine kleinere Rolle, die war so für 1-2 Wochen zu sehen. Ja, und dann habe ich das eigentlich wieder an den Nagel gehangen, weil die Gagen halt A, scheiße waren und B, war das halt auch absolut nicht mein Film, weil wenn ich heute Verdachtsfälle oder auf Streife gucke, also schauspielerisch ist das ja wirklich eine absolute Katastrophe, was da abgeht. Und dann bin ich durch den lieben Mars tatsächlich, nach Hype kam der zu mir, beziehungsweise vor Hype haben wir, ich kenne den ja schon ein bisschen länger und wir sind gut im Kontakt. Und der hat gesagt, Teddy, Alter, du bist so dumm, ne? Du verbrennst jeden Tag Geld und du was machst du? So, wie, was machst du? Also such dir eine vernünftige Agentur, mach Werbung, mach Synchronsprechen, mach Film, mach Schauspiel, mach einfach irgendwas. Ne? Versuch, weil du bist jemand so, du hast Wiedererkennungswert, ne? Und du bist nicht auf den Kopf gefallen. Und ja, dem Rat bin ich gefolgt, deswegen bin ich ihm dankbar bis heute. Ich habe heute auch noch mit ihm telefoniert tatsächlich. Ja, und jetzt läuft es gerade so ein bisschen an. Ja, wir drehen jetzt mit Mars und dem lieben Phil und Fabian und auch Vanessa hier alle so ein bisschen mit ins Boot. Eine Pilotfolge. Im Mai fangen wir wahrscheinlich an zu drehen. Sully und Basco. Darf noch nicht ganz so viel erzählen, glaube ich, aber wird eine geile Serie. Also das Drehbuch steht schon, die ersten 6 Folgen, das ist maximum lustig und es ist wirklich ein geiles Ding und das wird halt nicht so typisch deutsch schlechte Produktion gedreht. Es wird so ein bisschen Ami-Style geil gemacht, weißt du? So, aber es wird cool, ich darf nicht zu viel verraten, aber es könnte ganz, ganz groß werden. Schauen wir mal.
Könnte so eine Art eigene Serie werden?
Ja, ja, genau.
Ist das nochmal anders Herzblut, weil das ist so mein Ding, als wenn man irgendwo gebucht wird?
Ja, mein Ding ist es jetzt nicht. Ich bin dankbar, dass Mars und Pino und Phil und Fabian mich in die Rolle gesteckt haben, in der ich da jetzt drin bin. Aber ich habe ja am Ende des Tages nicht viel gemacht. Drehbuch und etc., Regie und alles übernimmt Mars, Pino, Phil mit Kamera und Fabian mit Ton und so. Deswegen bin ich eigentlich nur dankbar, dass ich die Möglichkeit habe, da mitzuspielen, mitwirken zu dürfen irgendwo. Ich gebe da nicht so viel Input. Also ich habe ja auch von dem Handwerk per se, guck mal, Phil zum Beispiel, brutaler Kameramann, der hat Haus des Geldes mit gefilmt, der ist Maximum, der Typ ist auch einfach menschlich ein Goldstück, der hat meine Countdown to Combat Series gedreht, das war damals bei Ringlife, hat jeder Kämpfer so eine Art Folge bekommen und der hat die mit mir gedreht, die ist auch Maximum geil geworden und wir standen dann bei uns in einem Einkaufscenter, wo wir ein paar Szenen gedreht haben. Und er stand dann draußen am Rauchen mit mir und hat so nach unten geguckt und die ganze Zeit so gemacht mit seinem Kopf. So. Und ich dachte, Bruder, ey, geht's dir gut? So. Ich dachte, Epilepsie oder so, weißt du, irgendwie so ein Anfall. Er so, nein, nein, Bruder, ich schneide das gerade schon im Kopf. Ich weiß schon, wie es fertig aussieht. Und das ist halt geil, weißt du, die Leute, die haben da so ein Feeling für. Und das ist schön zu sehen. Ich liebe das. Ich habe zum Beispiel einen sehr guten Freund von mir, der ist Maximum mit Autos. So, wenn der in seinem Autofilm ist und ein Auto kontrolliert oder anguckt, der ist so in seinem Modus. Und ich liebe das, wenn ich sehe, dass Leute Leidenschaft für etwas haben und mit Herz dabei sind. Und ich liebe das. Ich liebe das auch einfach dann nur zu beobachten. Und jetzt ist natürlich geil, dass ich dann auch Teil des Teams sein kann. So.
Was kriegst du meistens so für Rollen?
Ja, spielst du so? Warum fragst du überhaupt? ich bin jetzt, ich muss am Montag nach Köln, ich drehe für ZDF. Für Ingo Thiel, da spiele ich einen Tätowierer. In der einen Netflix-Serie bin ich Pfleger tatsächlich, das hat mich mies gewundert. Wie gesagt, ist aber auch nur eine kleine Rolle, aber vielleicht checken die Leute langsam, dass auch Pflegekräfte und so auch vielleicht mal ein bisschen extremer aussehen. Und bei Sully & Busco bin ich so der Problemlöser. Ne? Der Mann für die schmutzigen Dinge unter Umständen. Aber es sind halt wahrscheinlich auch in der Zukunft werden es oft diese Schubladenrollen sein. Ne? Aber cool, spiele ich mit. Klar, wieso nicht?
Ne? Du hast es gerade schon gesagt, ne? Dass Pfleger auch so aussehen kann. Du bist Intensivpfleger, ne? Hast du am Anfang schon ein bisschen was erzählt? Ne?
Ja, Intensivpfleger darf man das, glaube ich, gar nicht so genau schimpfen. Ne? Also ich bin gelernter Altenpfleger.
Okay.
Ich habe 3 Jahre mein Examen gemacht in der Altenpflege, habe dann meinen außerklinischen Beatmungsschein gemacht und ich arbeite jetzt in der 1:1 außerklinischen Beatmungspflege. Das heißt, intensivpflichtige Patienten, meist mit Tracheostoma, das, ne, die haben dann hier so ein Loch im Hals quasi, so eine Kanüle liegen, dass sie dadurch besser Luft bekommen. Oder Wachkoma-Patienten, auch teilweise Säuglinge, Babys, ne, Jugendliche, Zustand nach Schlaganfall, Zustand nach Schlägerei mit Baseballschläger und so weiter und so fort. Die liegen dann halt da ihrem Schicksal leider entgegen. Da bin ich bei den Patienten zu Hause. Das finde ich immer ganz geil, weil ich sage immer, alte Bäume verpflanzt man nicht. Oder generell, ne, wenn du jetzt in ein Heim musst, ist das immer scheiße, weil du das nicht kennst und so. Deswegen bin ich da bei den Leuten zu Hause, vor Ort, immer 12-Stunden-Dienste. Ich mache nur Nachtdienste. Genau, und kümmere mich da medizinisch, ne, um die Patienten. Genau.
Krass großen Respekt dafür, aber wie nimmt einem das nicht emotional krass mit? Das ist ja schon, also du bist ja in deinem Beruf immer nur mit schlimmen Schicksalsschlägen eigentlich beschäftigt. Ne?
Anfangs muss ich sagen, ja, vor allem auch so mein erster Todesfall in der Ausbildung. Da war ich, wie alt war ich denn? Ich glaube 18 oder so. 2016 habe ich die Ausbildung angefangen. Das war schon nicht so geil, weil am Ende des Tages baust du irgendwo immer eine Beziehung zu deinen Patienten auf. Aber der Mensch ist ein Gewöhnungstier. Ne? Du gewöhnst dich an alles. Du siehst das Leben mit anderen Augen. Es kann morgen vorbei sein. Heute alles genießen, was geht. Ne? So denke ich. Deswegen, also ich denke, dass man sich da, man stumpft so ein bisschen ab, will ich fast sagen, ne? Das gehört halt leider zum Leben dazu. Ich sag immer, wenn du die schönen Seiten im Leben mitnimmst, musst du die Schattenseiten auch mitnehmen und es ist nichts sicherer als der Tod. Das gehört dazu. Und wenn der Morgen kommt, dann kommt der Morgen. Was willst du machen? So. Ich lag 2024 mit Influenza B kurz im Krankenhaus, weil ich sehr, sehr starkes Fieber hatte und auch Fieberträume und so ein Scheiß. Da haben die meine Lunge geschallt und die war dunkel. Und der Arzt kam zu mir und meinte, entweder sie haben Krebs oder sie sind haben eine verschleppte Lungenentzündung. Und ich bin halt fest davon ausgegangen, dass ich Krebs habe. Aber ich rauche halt auch, weißt du? Und dann gibt's Leute, die zerfrisst das. Ja, ich habe mir meinen Sauerstoff abgemacht, bin runtergegangen und dann geraucht. Ist halt part of the game, Alter. Was willst du machen? Wenn es kommt, dann kommt's. Dann kannst du eh nichts machen. Dann mach das Beste aus der jetzigen Situation und dann guck, wie es weitergeht. Weil warum soll ich mir jetzt den Kopf kaputt machen für Sachen, die ich eh nicht ändern kann in dem Moment? Ne? Und ist Gott sei Dank natürlich nur eine verschleppte Lungenentzündung gewesen. Aber damit will ich dir einfach sagen, dass alles kommt, wie es kommen muss. Und wenn es kommt, dann kommt's. Du kannst es eh nicht ändern. So, wofür soll ich Kraft investieren in Sachen, die ich nicht verändern kann?
Aber hast du nicht in dem Moment sowas im Kopf wie, ey, ich habe junge Kinder, was passiert mit denen, das so, ne?
Natürlich ist das scheiße, aber das sind natürlich die ersten Gedanken, die dir durch den Kopf schießen. Aber am Ende des Tages, du wirst eher sterben als deine Kinder. Das ist halt so. Und ob es jetzt passiert oder später, ist immer scheiße. Und ich glaube, es ist angenehmer für eine Vierjährige, dass ihr Papa dann, also, boah, das klingt richtig ekelhaft, wenn ich das sage, ne? Aber stell mal vor, du bist jetzt 16 und deine Tochter ist vielleicht psychisch sowieso gerade mit Pubertät, erster Freund, Trennung, dies, das, dann stirbt der Vater. Dann ist richtig scheiße. Aber wenn du mit 4 deinen Vater verlierst, ist es vielleicht einfacher, langfristig gesehen damit umzugehen.
Sie kannte weißt das nicht sozusagen meine? Wahrscheinlich. Ne? Sie musste sich nicht umstellen, weil, sondern sie ist aufgewachsen. Das klingt
komisch, Alter, ja, wenn wir über
Aber ich weiß, reden. Ich weiß, was du meinst. Weißt,
ja, check schon, wie ich meine. Ja. Ne? Deswegen, also wenn es kommt, dann kommt's, ey. Nur Gott weiß.
Wieso hast du dich für so einen Beruf entschieden, der erstmal ja nicht so einfach ist? Zwar sehr sozial natürlich, mhm, und auch mega geil für die Gesellschaft, mhm, aber schon für einen selber jetzt wahrscheinlich schon sehr belastend. Warum hast du gesagt, das will ich machen? Oder bist du da reingerutscht irgendwie?
Ja, ich bin da, im Prinzip bin ich da reingerutscht, aber geil ist es natürlich auch immer, sich selbst vor eine Competition zu stellen. Und meine Jungs haben damals gesagt, ey, geh in den Tierpark, mach da in deinen Sozialstunden. Ich so, nee, ich habe irgendwie Bock auf was anderes, ich habe keinen Bock auf Tierpark, ich gehe ins Altenheim. Da musste ich erst dem Hausmeister helfen, Unkraut wegmachen auf dem Hof. Ich so, ey, nee. Ich so, ich wollte ins Altenheim und ich bin hier kein Hausmeister, Alter. Davon abgesehen habe ich zwei linke Hände, so. Ich weiß gar nichts handwerklich, ne. Und habe dann gesagt, ich will hoch in die Pflege. Und dann bin ich in die Pflege gegangen. Und mein erster Berührungspunkt mit Stuhlgang war auch sehr witzig und musste ich auch gut schlucken. Aber da sind wir auch wieder beim Thema, Mensch ist ein Gewöhnungstier, auch daran gewöhnst du dich. Ich kann dir jetzt hier original hintenrum sauber machen und hier ein Nutella-Brot essen. Das juckt mich gar nicht mehr. Weißt du, was ich meine? Das ist so komplett, die Hemmungen sind komplett weg. Ne? Ist halt mein Job am Ende des Tages. Und ja, dann habe ich das im Altenheim gemacht, die Sozialstunden. Und ich fand es gar nicht so schlimm, weil du kriegst eine gewisse Art von Dankbarkeit von den Leuten. Und das ist schön. Das machst du auch nicht mit Geld. Das ist so, wenn du checkst, die Leute sind dankbar, nehmen dich teilweise in den Arm, streicheln dich und sagen, oh, danke schön, war wieder lieb von dir heute und so. Das gibt einem viel, das berührt mein Herz so, das wärmt mich, weißt du, wie ich meine? Und dann dachte ich mir so, komm, so schlimm war es gar nicht. Dann habe ich mein Jahrespraktikum gemacht, weil ich habe Fachabitur gemacht, im Kindergarten. Auch cool, aber zu anstrengend, sage ich dir ehrlich. Also zu kopfmäßig anstrengend. Du hast immer Lärm irgendwo und immer hier Theater. Ich meine, ich habe Jahrespraktikum gefühlt nur Fußball und Wrestling gespielt mit den kleinen Jungs. War trotzdem cool. Auch da ist natürlich ein bisschen Dankbarkeit und Liebe und so. Aber ich dachte mir dann so, in der Pflege hast du auch mehr Möglichkeiten, dich weiterzuentwickeln. Vielleicht selbstständig zu machen oder hier noch eine Fortbildung und da noch. Und deswegen habe ich mich dann am Ende des Tages für die Pflege entschieden. Ne? Und ich bereue es auch keinen Tag.
Hattest du mal so einen Fall, der dich echt mitgenommen hat, weil es vielleicht dann, also man denkt ja immer Pflege, keine Ahnung, alle Ü85 oder 90, aber wahrscheinlich auch junge Menschen.
Ja, ich hatte mal einen Patienten, der ist 21, der hat Zustand nach Schlägerei mit einem Baseballschläger. Und dann kommst du dahin, 21, der liegt da so, kriegt nichts mehr mit oder zumindest weiß man nicht, was er mitkriegt. Und du denkst dir so, boah, Dicker, 21, Alter, das könnte auch ich sein, der da liegt, weißt du? Schluckst du erstmal 2-3 Mal, dann gewöhnst du dich dran und dann ist das auch okay. Aber wirklich getroffen hat mich, glaube ich, mein erster Todesfall, weil das war der Opa von einem Kollegen von mir, den ich gepflegt habe. Ich bin morgens reingekommen und der hat nicht Moin gerufen, so wie er es immer gerufen hat. Und lag dann regungslos im Bett. Ich habe ihn dann aus dem Bett auf dem Boden angefangen zu reanimieren, RTW gerufen, Angehörige gerufen. Ja, der kam nicht mehr wieder. Und dieses Gesicht vor Augen, du musst dir vorstellen, du liegst auf ihm drauf und machst die Massage, um ihn zu reanimieren. Und dann hast du aber die ganze Zeit so seinen Kopf nach hinten klacken und seinen Kiefer und so. Und das, dieses Bild ist mir schon noch ein paar Wochen im Gedächtnis geblieben. Aber auch da lernt man mit umzugehen, ne? Ist halt so.
Nimmst du viel mit nach Hause?
Nee, inzwischen nicht mehr? Nee, eigentlich nicht. Inzwischen eigentlich nicht mehr. Am Anfang vielleicht noch hier und da mal drüber geredet. Meine Frau hat damals, wir haben uns in der Ausbildung kennengelernt zur Altenpflege. Das heißt, wir konnten auch so ein bisschen über die Arbeit dann ein bisschen kommunizieren. Aber auch das ist, ich erzähle dann akut, was passiert. Ich musste heute ins Krankenhaus mit dem und dem. Oder ne, wenn jetzt was Akutes passiert, aber so, eigentlich nehme ich das nicht mehr mit nach Hause. Ne. Ich habe viel Kontakt zu manchen Angehörigen von den Patienten, die dann auch meistens mit im Haus wohnen. Die verstehen sich immer super mit mir. Ich verstehe mich super mit denen. Das ist immer ganz cool, ja.
Wie ist das mit, es tut mir leid, ich komme schon wieder auf Vorurteile. Wahrscheinlich kannst du das gar nicht mehr hören, immer Vorurteile. Aber wie oft hast du schon irgendwo geklingelt und die haben gesagt, warte, wir rufen mal an und fragen, ob sie wirklich der Pfleger sind oder ob sie uns hier verarschen.
Mein Chef kündigt mich immer an.
Ja, ein bisschen.
Ich werde immer angekündigt, das ist auch gut so. Nee, aber wie du auch selber vorhin schon gesagt hast, wenn man sich 2-3 Sätze mit mir unterhält, dann ist meist das Eis schon gebrochen, ne? Und das ist dann auch oft so. Wenn die dann checken, ey, der weiß auch medizinisch ein bisschen was und kümmert sich gut um meinen Angehörigen oder so, dann ist das Ding gegessen, ne? Ja.
Teddy, meine Abschlussfrage ist immer so ein bisschen, was steht dieses Jahr noch an? Was sind so die nächsten Projekte? Du hast schon gesagt, du spielst in der Serie von Mars mit. Genau, ja. Liebe Grüße, der schon mal hier war. Was steht doch so an? Gibt es schon irgendwelche Sachen, wo man sagt, da kann man sich schon drauf freuen und den Teddy da sehen?
Boah, akute Pläne gibt's nicht. Wie gesagt, erste Mal Urlaub dieses Jahr mit meiner Familie.
Wohin geht's denn?
In die Türkei tatsächlich. Hey, auch gottlos teuer, ne? In den Sommerferien, Alter. Ja, meine Große ist ja in der Schule. Das ist auch Fehler im System, ne? Du bestrafst quasi Eltern, die Kinder haben, auch noch, dass sie mehr bezahlen müssen, weil die in den Sommerferien fliegen. Genau, sind komplett gottlos.
Müsste eigentlich günstiger sein da.
Ja, 100%, nicht bei dir, ne? Aber gut, ist halt Inflation. Ansonsten Netflix, Sully und Basco. Die Netflix-Serie, hoffentlich Netflix-Serie, Gott weiß, ob Netflix sie kaufen wird, aber hoffen wir es. Ansonsten, wie gesagt, Schauspielerei ein bisschen. Ich warte immer noch auf ein vernünftiges Kampfangebot, wenn das attraktiv ist und mein Management, mein Team drumherum das alles bespricht und das Go gibt, dann go for it. Ansonsten, ey, gucken, was kommt.
Geil.
Erstmal den heutigen Tag überleben.
Ja. Ey, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne,
danke. Es war mir wirklich eine Ehre und ich finde, wie gesagt, mega cool, alles, was du machst, gerade alles so auch im sozialen Bereich und so wirklich großen Respekt dafür. Wünsche dir vom Herzen alles, alles Gute, dass alles so kommt, wie du es dir wünschst und bleiben dann in Kontakt und drück dir die Daumen für alles.
Dankeschön, mein Lieber. Pass auf euch auf, viel Liebe. Seht mal mit dem Herzen, denkt dran.
Und wir sehen uns Dienstag. Ciao.